Ein kleiner Hinweis, bevor wir einsteigen. Nächste Woche, also am 12. August, wird es einmalig keine Folge von Corona, das Virus und die Wirtschaft geben. Wir gönnen uns eine Art Mini-Sommerpause. Aber am 19. August sind wir dann wieder in gewohnter Frische für Sie da.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Wir haben den 5. August. Es ist 8 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graydon.
Wir wollen uns heute wieder zwei große Themenblöcke vornehmen. Einmal die traurige Gewissheit, die wir nun in Sachen Auswirkungen der Corona-Krise auf das zweite Quartal 2020 haben. Und dann die erstaunlichen Wertzuwächse, die wir in den letzten Wochen beim Euro und dann auch etwa beim Gold gesehen haben. Und was uns das über die relative Kompetenz der US-amerikanischen und der europäischen Reaktion auf die Pandemie verrät. Also legen wir los. Letzte Woche um diese Zeit war es noch eine Prognose. Mittlerweile haben wir Gewissheit, das zweite Quartal 2020 dürfte das ökonomisch brutalste sein, was der Globus je erlebt hat. Die Wirtschaftsleistung Deutschlands ist um 10,1% gefallen, die der Eurozone um 12,1%. Die USA haben 9,5% verloren, wobei dann auch noch die nicht sonderlich hilfreiche Zahl von minus 32,9% die Runde machte, dazu aber gleich nochmal mehr. In jedem Fall stehen da Werte auf dem Bildschirm, die an Grässlichkeit kaum zu überbieten sind. Herr Fratscher, fangen wir vielleicht einfach mal damit an. Sie hatten in unserer letzten Folge eine Schrumpfung der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal von 10-15% vorhergesagt. Wir sehen jetzt, im Endeffekt wurden es nur, in Anführungszeichen, 10,1%. Sind Sie erleichtert?
Ein bisschen erleichtert bin ich schon, dass die wirtschaftlichen Zahlen nicht so schlimm sind wie befürchtet, aber so ganz richtig erleichtert oder froh kann man mit Sicherheit nicht sein, denn das haben wir auch letzte Woche ja besprochen, 10,1% im einen einzigen Quartal, das ist so stark außerhalb von Kriegszeiten wie seit 1933 nicht mehr. Und das ist schon etwas, ja, was ganz, ganz selten passiert, ein massiver Einbruch. Ja, ich bin ein bisschen erleichtert, weil es hätte noch schlimmer kommen können. Gleichzeitig darf man jetzt auch nicht sagen, wir atmen auf, alles ist gut, alles wird wieder gut, denn uns könnten noch schwierige Zeiten bevorstehen. Aber jetzt erst einmal, glaube ich, kann man mal durchatmen. Im dritten Quartal rechnen wir im Augenblick, also drittes Quartal heißt für Juli, August, September, da sind wir ja mittendrin noch, mit einem Wachstum in Deutschland um 3%. Das ist sehr ordentlich, auch für ein einzelnes Quartal. Also man hat so das Gefühl, wenn das jetzt jedes Quartal 3% weitergeht, dann sind wir doch Anfang nächsten Jahres wieder bei dem Niveau, wo wir vorher vor der Krise waren. So kann man es nicht rechnen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber erst einmal ist es gute Nachrichten, dass die Wirtschaft nicht noch stärker eingebrochen ist. Allerdings muss man dann auch genau hinschauen. Denn der wichtigste Grund, weshalb die deutsche Wirtschaft nicht eingebrochen ist, ist der deutsche Staat. Ja, und wenn man so eine Wirtschaftsleistung berechnet, dann gucken wir uns in der Regel vier unterschiedliche Komponenten an, um das ganz so simpel wie möglich zu machen. Dann guckt man sich einmal an, was ist mit dem privaten Konsum passiert. Der ist in Deutschland nur, ich sage in Anführungszeichen, 10% geschrumpft. Also das ist, was wir als Konsumenten und Konsumentinnen ausgeben, was wir einkaufen. Klar, viele Dinge verändern sich wenig. Ich muss immer noch Nahrungsmittel kaufen, aber beispielsweise große Anschaffungen haben viele gar nicht machen können. Am allerdramatischsten ist es bei den Exporten. Das ist das zweite Element. Da sehen wir, dass die um 20% eingebrochen sind. Ein Fünftel weniger Exporte im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal. Die Unternehmen haben von den Investitionen her ungefähr 15% weniger investiert. Und sagt man, ja, wie kommt man dann auf die 10%, wenn wir 20% Exporteinbruch haben, 15% Investitionen und privater Konsum 10%? Naja, die Antwort ist der Staat. Der Staat hat natürlich massiv seine Ausgaben ausgeweitet, auch durch Steuersenkung gestützt, durch Transfers. Und das erklärt, weshalb es nicht noch schlimmer geworden ist. Also das, glaube ich, gibt so ein bisschen ein abgewogenes Bild. Ja, es ist dramatisch, es ist nicht ganz so dramatisch wie befürchtet, aber es ist letztlich der Staat, der hier aus allen Rohren gefeuert hat, um so gut es geht, noch Schlimmeres zu verhindern. Und ja, das muss man deshalb einschätzen. Der Staat kann natürlich auch sowas nochmal machen, nochmal so Ausgaben erhöhen und Steuern senken in der Zukunft. Trotzdem wird er das nicht jedes Quartal machen können. Das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Deshalb also der Weg aus diesem Loch, 20% weniger Exporte, der ist natürlich, das ist ein langer Weg.
Dann passt es ja ganz gut, dass man sich jetzt dann nochmal die Nachbarn anguckt, an die wir ja unter anderem exportieren, oder zu denen wir ja versuchen zu exportieren. Unsere Nachbarn haben teilweise noch deutlich schlimmere Verluste als Deutschland hinnehmen müssen. Italien, Spanien, Frankreich, besonders schlimm sieht es allerdings in Spanien aus. Dort ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 18,5% gefallen, also fast ein Fünftel. Das Land hatte natürlich besonders, genau wie Italien ja auch, unter den Auswirkungen der Corona-Krise zu leiden. Jetzt blickt der für Spanien so wichtige Tourismus in eine, gelinde gesagt, ungewisse Zukunft. Wie viele Sorgen müssen wir uns auch aus der gesamteuropäischen Perspektive um Spanien machen?
Wir müssen uns viele Sorgen um Spanien machen, weil Spanien auch vor der Krise nicht unbedingt sehr robust dastand, bei Weitem nicht so robust wie Deutschland. Spanien hat immer noch unter der globalen Finanzkrise gelitten, die gerade Spanien, aber auch Italien hart getroffen hatten. Also 2008, 2009, Jugendarbeitslosigkeit, auch generell Arbeitslosigkeit in Spanien war immer noch sehr hoch vor der Krise. Viele Unternehmen waren auch nicht wirklich wieder gesund. Zudem hat Spanien auch damals große Probleme bei den eigenen Banken gehabt, musste sehr viel Geld in die Hand nehmen, um die wieder zu rekapitalisieren, ähnlich wie Deutschland übrigens. Und die Sorge ist jetzt, dass durch so einen starken wirtschaftlichen Einbruch auch die Banken in Spanien in Mitleidenschaft geraten und dass halt so eine Abwärtsspirale in Gang kommt. Unternehmen produzieren weniger, viele Unternehmen gehen dadurch pleite, die Banken kommen in Mitleidenschaft, vergeben weniger Kredite an die Privatwirtschaft, also an uns Konsumentinnen und Konsumenten oder an andere Unternehmen. Damit bricht die Wirtschaftsleistung noch stärker ein. Und der Staat in Spanien versucht da auch viel zu tun, ist nicht so handlungsfähig, wie das hier in Deutschland der Fall ist. Die Schulden sind dort hoch, weit über 100% der Wirtschaftsleistung. Und das ist so ein bisschen das Horrorszenario, dass halt ein so starker Einbruch dann eine Abwärtsspirale in Gang setzt. Und deshalb ist es so wichtig, dass die spanische Regierung auch mit Hilfe der Europäer sich halt dagegen lehnt.
Dann lassen Sie uns mal auf die USA schauen. Vielleicht erstmal zwecks Einordnung. Man las ja durchaus, nachdem die Wachstumszahlen in den USA veröffentlicht wurden, diese Zahl von 32,9%, um die US-Wirtschaft annualisiert geschrumpft sei. Wenn man jetzt mit diesem Begriff nichts anfangen kann, klingt das natürlich erstmal so wie, Moment mal, ist da jetzt gerade ein Drittel der US-Wirtschaft verpufft? Wie kommt diese Zahl zustande?
Ja, wir Ökonomen denken immer gerne in Jahreszahlen. Ja, wir sagen immer, wir rechnen immer gerne Dinge auf ein gesamtes Jahr hoch. Und in den USA ist die Wirtschaftsleistung um 9,5% im zweiten Quartal eingebrochen, also knapp so stark wie in Deutschland. Und wenn man jetzt das annualisiert, also auf eine Jahresebene-Basis hochrechnet, dann sagt man, was würde passieren, wenn die USA jedes Quartal 9,5% weniger Wirtschaftsleistung hätten, dann würde man auf diese ominösen über 32% kommen. Und das ist natürlich Humbug, weil ich hoffe zumindest, dass die amerikanische Wirtschaft nicht jedes Quartal um 9,5% schrumpft. Im dritten Quartal könnte es in den USA auch nicht gut aussehen, das muss man auch ehrlich dazu sagen. Aber diese Zahlen sollte man nicht ernst nehmen, diese 32%, weil sie letztlich so eine hypothetische Rechnung sind. Das, was zählt, sind die 9,5%, das ist schlimm genug. Und vielleicht auch nochmal ein Vergleich zu Deutschland dazu. Viele nehmen das jetzt als Anlass zu sagen, schaut doch mal her, die Amerikaner sind doch besser durch die Krise gekommen als wir Deutschen. Die sind nur 9,5% geschrumpft, wir Deutschen hier über 10%, 10,1%. Und das zeigt so ein bisschen, dass man diese Zahlen mit sehr viel Vorsicht genießen muss. Denn die Frage ist immer, was wäre gewesen, wenn, und was ist eine gute Performance, was ist vergleichsweise gut zu anderen Ländern. Und ich habe es eben gesagt, in Deutschland ist die Wirtschaftsleistung 10,1% eingebrochen. Aber der wichtigste Grund für Deutschland ist, dass wir eine extrem offene Volkswirtschaft haben. Die Exporte, die ungefähr die Hälfte der Wirtschaftsleistung in Deutschland ausmachen, sind um 20%, also um das Doppelte eingebrochen. Und die USA ist ganz geschlossen, hat also recht wenig Exporte, nur knapp 15%, also knapp ein Siebtel der eigenen Wirtschaftsleistung. Und eigentlich hätten die nach allen unseren Prognosen vom April, Mai deutlich besser abschneiden müssen, als sie das jetzt getan haben. Und der Grund ist das Chaos in den USA, das wir sehen, dass es dort keine Regeln gibt. Jeder macht, was er will. Jetzt mal sehr flapsig gesprochen, es nicht wirklich eine Strategie gibt, wie man mit der Pandemie umgeht. Und wie ich eben sagte, in Deutschland hätten wir eigentlich viel stärker getroffen sein müssen. Dass wir das nicht waren, hängt am sehr entschiedenen Eingreifen des deutschen Staates mit zwei riesigen Konjunkturprogrammen. In den USA, die USA hat sehr viel schlechter abgeschnitten, als wir das vorher erwartet hatten, weil der Staat letztlich nicht sehr klug gehandelt hat und weil es eben immer noch nicht wirklich eine kohärente Strategie gibt. Die Menschen haben Angst, die Unternehmen sind extrem verunsichert, noch verunsicherter als hier. Und das führt dazu, dass eigentlich eine Volkswirtschaft wie die USA, die relativ geschlossen ist, eigentlich in dieser Krise bisher deutlich besser hätte abschneiden sollen als die deutsche, das eben nicht hat.
Wenn wir uns diese Zahl, diese 9,5% in den USA anschauen, was sagt Ihnen das über die Fähigkeit der USA, sich aus dieser Krise zu befreien? Für die Deutschen waren diese Konjunkturpakete von entscheidender Bedeutung. Wir sehen jetzt in den USA eine Einigung auf ein weiteres Konjunkturpaket, ist immer noch nicht zustande gekommen. Die für viele Amerikaner sehr wichtige Ausweitung der Arbeitslosenhilfe ist letzte Woche ausgelaufen. Ersatz, wie gesagt, bisher noch nicht absehbar. Was glauben Sie, sind die Chancen, dass dieses Land zeitnah oder wenigstens im gleichen Tempo wie etwa Europa sich aus dieser Krise befreien kann?
Ja, das, was in den USA passiert ist, ist dramatisch und dramatisch in dem Sinne, weil einfach sehr viele politische Fehler begangen wurden. Und für mich ist das Beispiel USA eines, wie man eigentlich mit einer starken Volkswirtschaft politisch so viel falsch macht, dass man seinem eigenen Land viel Schaden zufügt, indem man eben nicht frühzeitig Schließungen vornimmt, indem man eben nicht frühzeitig eine Maskenpflicht für alle verordnet und auch guckt, dass die eingehalten wird, dass man eben nicht eine klare Strategie hat, wie man die Zahlen so schnell wie möglich runterbringt. Und das führt zu Panik, führt zu fehlendem Vertrauen. Also für mich ist das Beispiel der USA eines, wie man eben mit einer solchen Krise nicht umgeht. Und wenn wir jetzt in Deutschland über eine zweite Welle nachdenken, da wird ja im Augenblick heftig diskutiert, können wir uns denn Schließungen wieder leisten überhaupt von Geschäften und Unternehmen? Ist das nicht komplett falsch? Dann verweise ich gerne auf die USA und sage, schaut her, was passiert, wenn man nicht frühzeitig versucht, dieses Virus zu stoppen, dann verfällt ein Land, auch wie die USA, und auch eine Volkswirtschaft in ein tiefes Loch. Und das wollen wir unbedingt vermeiden.
Dass Sie mit dieser Perspektive nicht ganz alleine sind, sieht man ja unter anderem sehr eindrucksvoll an den Werten für die Währungen. Wenn man jetzt den Euro und den US-Dollar miteinander vergleicht, der Dollar verliert zunehmend an Wert, während der Euro immer mehr zulegt. Woher kommt das?
Ja, die Währungen spielen Erwartungen über die Zukunft wider. Also der Wert des Euros oder auch der Wert des US-Dollars spielen wider, was die Menschen erwarten, wie die Wirtschaft im eigenen Land in der Zukunft, wie es der gehen wird. Das ist ein wichtiger Grund. Ich komme gleich noch auf einen zweiten Grund zu sprechen, der jetzt spezifisch für die USA und für den US-Dollar sind. Aber das heißt, Menschen haben eben nicht mehr so viel Vertrauen, dass die amerikanische Wirtschaft sich im Vergleich zu der europäischen so gut entwickeln wird, wie es eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Ich habe eben angesprochen, Volkswirtschaften, die offen sind, sehr viel exportieren, sollten eigentlich stärker getroffen sein. Hier sollten die Währung eigentlich eher abwerten. Also eigentlich hätte man gedacht, das Umgekehrte passierte, US-Dollar wertet auch gegenüber dem Euro auf, hat es aber nicht getan. Also es ist ein bisschen, ein Wert der Währung ist letztlich ein Vertrauensmerkmal. Es sagt was über das Vertrauen der Menschen, auch der Investoren, der Wirtschaft, über die Wirtschaftspolitik und den Ausblick der Wirtschaft eines Landes aus. Und es zeigt, dass man eben für die USA skeptischer ist als für Europa. Und wir haben ja eben auch über Spanien gesprochen. Klar, für die Eurozone, für die 19 Länder, die den Euro haben, ist Deutschland natürlich bei weitem die größte Volkswirtschaft, macht ungefähr ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Und Deutschland ist, wie gesagt, bisher relativ gut durch die Krise gekommen. Und viele Menschen haben einfach sehr viel Vertrauen und sagen, die Politik in Deutschland managt das sehr gut, hat das besser gemacht als die meisten anderen. Und das sieht man dementsprechend dann auch im Wert des Euros, aber natürlich auch in den Zinsen, die der Staat auf seine Schulden zahlt. Und die sind in Deutschland immer noch negativ. Der deutsche Staat zahlt im Augenblick, oder kriegt genau gesagt, 0,5%, wenn er eine Verschuldung für 10 Jahre aufnimmt. Also der Bundesfinanzminister sagt, ich brauche 100 Millionen Euro für 10 Jahre, kriegt das Geld von den Investoren, die glücklich sind, das dem sicheren deutschen Staat zu geben, und müssen dem deutschen Finanzminister dann noch jedes Jahr 100 Millionen 500.000 Euro an Zinsen zahlen. Also es ist schon letztlich diese niedrigen Zinsen auf die Staatsanleihen sind letztlich das Spiegelbild einer relativ starken Währung im Augenblick des Euros oder steigenden Wert des Euros. Also es ist ein großer Vertrauensbeweis.
Aber gleichzeitig, wir sehen also natürlich viel, wenn man sich auch die Kommentare dazu durchliest, da ist dann auch die Rede von diesem, von den EU-Staats- und Regierungschefs beschlossenen 750 Milliarden Euro-Paket. Dieses Paket, wissen wir aber ja nun, ist noch lange nicht verabschiedet. Das muss noch durch die Parlamente. Da ist noch einiges zu tun. Und wie lange das dauert, ist auch noch so ein bisschen unklar. Sind das nicht relativ gefährliche Vorschusslorbeeren? Also wenn Investoren den Euro steigen lassen, weil sie glauben, dass die EU in der Lage ist, so konsequent zu reagieren, wie es ja nun dieses 750 Milliarden Euro Paket vermuten lässt, ist da nicht damit zu rechnen, dass, falls das schief geht, es dann wieder zu einer dramatischen Abwertung des Euro kommen könnte?
Ja, natürlich ist der steigende Wert des Euros und auch die niedrigen Zinsen auf die Staatsanleihen ein Vertrauensbeweis für eine gute Reaktion, aber auch für die starke Solidarität in Europa. Ich glaube, das Paket von vor 2 Wochen, dass die Staats- und Regierungschefs hier gesagt haben, wir wollen den schwächsten und am härtesten getroffenen Ländern hier helfen und werden das auch tun und auch mit signifikanten Summen an Geld, schafft Vertrauen. Und klar, wenn dieses Vertrauen enttäuscht wird, dann geht der Euro auch wieder runter. Ja, wir hatten mal eine Zeit lang vor der globalen Finanzkrise einen Wert des Euros, der stand bei 1,60 Dollar für einen einzelnen Euro bekommen. Also da war der Euro sehr, sehr stark. Sie haben sehr viele Dollar dafür bekommen. Dann ist er ja in den Wirren und dem Chaos der europäischen Finanzkrise 2010, 2011 darum diese Jahre sehr, sehr stark gefallen, war fast bis auf Parität wieder gefallen, also dass sie für einen Euro fast nur noch einen Dollar bekommen haben. Jetzt hat er sehr lange, stand der Euro ungefähr bei 1,10, 1,15 US-Dollar. Mittlerweile kriegen sie fast 1,25 zum Teil oder mehr 1,20. Das zeigt, der Euro hat an Wert gewonnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Euro wahnsinnig stark ist, wenn man das jetzt mal historisch vergleicht mit den letzten 15, 20 Jahren. Sondern er ist eher in einem Wert, wo wir Ökonomen sagen, das ist ein fairer Wert. Also was Sie für 1 Euro in Deutschland kaufen können, entspricht ungefähr dem, was Sie dem Äquivalenten, also jetzt im Augenblick 1,20 Dollar in den USA dafür kaufen können. Also die Kaufkraft ist ungefähr gleich. Das ist also ein fairer Wert. Deshalb sehe ich das ein bisschen entspannter. Ja, der Anstieg des Euros ist ein Vertrauensbeweis, dass Europa doch einiges richtig macht. Aber gleichzeitig ist es jetzt auch nicht so, dass der Euro überbewertet ist, sehr stark ist. Das ist wichtig, denn eine starke Währung heißt auch immer, es ist schwieriger für Exporteure, ihre Exportgüter im Ausland zu verkaufen, weil die natürlich dann in der einheimischen Währung teurer werden, wenn der Euro steigt. Und das ist gerade für Deutschland wichtig. Also auch für die deutschen Exporteure ist jetzt nicht unbedingt Panik angesagt, sondern ich glaube, wir reden hier noch im relativ moderaten Anstieg. Trotzdem, steigende Währung ist gut für die Importeure, also für uns Konsumentinnen und Konsumenten, weil die Importe günstiger werden. Und das ist meistens nicht so gut für die, die exportieren und Güter im Ausland verkaufen.
Sie sagen jetzt, man muss das alles nicht ganz so hochhängen. Ab welchem Punkt würden Sie denn sagen, dass sich das zu einer reellen Gefahr für die Erholung der deutschen Wirtschaft ausweitet?
Ach, ich denke, wir müssten doch noch einen sehr, sehr deutlichen Anstieg sehen. Also wenn jetzt der Euro auf 1,40, 1,50 oder 1,60 steigen würde, dann würde es wirklich für viele Exporteure hart werden. Denn meistens ist es so, dass man, ja, wenn Unternehmen miteinander Handel betreiben, es ist nicht so, als würden wir irgendwo ins Geschäft gehen und sagen, was kostet das denn? Und der Ladenbesitzer könnte, wenn er wollte, täglich die Preise ändern und sagen, ach, heute ist es teurer geworden. Sondern häufig werden sehr langlaufende Kontrakte gemacht. Das heißt, Sie als Unternehmer oder als Unternehmerin sagen, ich möchte meine Maschinen nach Brasilien verkaufen. Und zwar liefere ich euch, ihr habt das jetzt bestellt, ihr kriegt die Maschine im Dreivierteljahr und das ist der Preis. Und dann legt man heute den Preis fest. Das heißt, was heute in der Wirtschaft passiert, die Preise, die heute für die Exportgüter bezahlt werden, sind zu einem ganz erheblichen Teil schon vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr oder manchmal sogar schon vor 2 Jahren festgelegt worden. Also so ganz schnell hat eine steigende Währung jetzt nicht unbedingt Einfluss auf die Unternehmen, auf die Exporteure. Aber klar, wenn das anhält, der Euro weiter steigt, sich das auch über die Zeit anhält, dann wird es früher oder später, also dann könnte es nächstes Jahr zu empfindlichen Einbußen für die Exporteure kommen. Weil wenn die ihre Güter im Ausland verkaufen wollen, der Euro ist sehr stark, dann sind sie weniger wettbewerbsfähig. Dann werden ihre Güter im Ausland teurer. Das heißt, die der Wettbewerber, die nicht den Euro produzieren, würden etwas günstiger. Also ich glaube, wir können im Augenblick noch recht entspannt sein, aber sollten schon da immer wieder ein Auge drauf werfen und aufpassen, dass der Euro nicht zu stark steigt.
Der US-Dollar sinkt, der US-Dollar ist aber natürlich immer noch die globale Leitwährung. Wenn diese Leitwährung an Wert verliert, was für Konsequenzen hat das für ein global aufgestelltes Land wie Deutschland? Also ist das etwas, wo man ein Auge drauf haben muss, oder reicht es, wenn wir erstmal sagen, nee, wir gucken uns nur unseren Euro an und gucken, wie sich der bewegt?
Eine globale Leitwährung, ich will kurz erklären, was das bedeutet, eine globale Leitwährung zu haben, dass die Amerikaner mit dem US-Dollar die globale Leitwährung haben. Und es ist ein früherer französischer Präsident, Charles de Gaulle, nannte das mal ein exorbitantes Privileg. Sie können sich in der eigenen Währung verschulden, alle wollen ihre Währung halten. Das ist die Frage, wenn wir jetzt in Deutschland sagen, ich will ganz sicher mein Geld anlegen, was mache ich damit? Dann kaufe ich eine Staatsanleihe, also ich gebe dem deutschen Staat mein Geld, weil ich glaube, das ist das Sicherste, was ich machen kann. Ist auch richtig so innerhalb von Deutschland. Global gesehen, was machen denn Länder, also Regierungen, die Geld auf der hohen Kante haben, Reserven haben, Unternehmen, die Überschüsse haben oder Gelder anlegen wollen. Wo legen sie es denn an, wenn sie wirklich ganz sicher sein wollen? Und die Antwort ist, sie legen es in US-Dollar an, weil das letztlich die ultimativ sichere Währung ist, die Ankerwährung ist. Und das sieht man auch in dieser Krise, jetzt nicht gegenüber dem Euro, das haben wir gerade besprochen, aber gegenüber vielen anderen Währungen ist der US-Dollar gestiegen, weil viele gesagt haben, jetzt ist schlechte Zeiten, ich möchte kein Risiko eingehen, ich parke mein Geld in den USA, in US-Dollar und amerikanischen Staatsanleihen. Und das ist dieses exorbitante Privileg, egal, nicht ganz egal, aber ziemlich egal, wie unverantwortlich der amerikanische Staat sich im Augenblick verhält, wenn sie die globale Leitwährung haben, profitieren die amerikanische Regierung trotzdem, weil es eben keine wirklichen Alternativen zum US-Dollar gibt. Und der Euro ist der, ich will mal sagen, erste Wettbewerber zum US-Dollar. Auch der Euro hat eine zumindest regionale, aber auch eine globale Rolle. Ungefähr fast 25%, ein bisschen weniger, 23% der Währungsreserven, was Regierungen weltweit in Reserven halten, ist auch in Euro angelegt, also 70% fast sind US-Dollar, über 23% sind Euro. Das heißt, der Euro profitiert auch ein wenig davon, dass es zwar keine globale Leitwährung ist, aber zumindest eine regionale Leitwährung ist. Und die Frage ist immer, kann der Euro dem US-Dollar auch irgendwann mal Konkurrenz machen als globale Leitwährung? Denn die Chinesen haben genau das vor. Die versuchen ihre Währung, den chinesischen Renminbi, zu einer globalen Leitwährung aufzubauen. Weil eine globale Leitwährung zu haben, heißt nicht nur, sie können sich günstig finanzieren, sondern das heißt auch konkret politische Macht. Weil sie letztlich alle Unternehmen zwingen oder viele Unternehmen zwingen, in dieser globalen Leitwährung ihre Transaktionen abzuwickeln, weil letztlich vieles des Geldes dann doch in dieser globalen Leitwährung sitzt. Und ja, ich halte es eigentlich für extrem wichtig, dass auch Europa den Euro als eine globale Leitwährung, zumindest im Vergleich zum USA, als Wettbewerber auch stärkt. Leider über die letzten 15 Jahre hat die internationale Rolle des Euros ein bisschen eingebüßt. Also letztlich das, was wir eben besprochen haben, Vertrauen ist verloren gegangen der globalen Investoren. Und da denke ich, geht es jetzt darum, auch wieder aufzuholen, zu sagen, so, das ist wichtig, den Euro als eine globale Währung zu etablieren. Das, was wir gesehen haben mit dem Wiederaufbaufonds, dass die Europäische Union sich auch gemeinsam verschulden kann, ist auch ein Grund dafür, dass der Euro steigt, weil die Investoren gesehen haben, oh, schaut mal her, in der Eurozone, in Europa gibt es jetzt auch eine stärkere Koordinierung der Finanzpolitik. Das ist wichtig für eine Währung, die auch eine globale Leitwährung werden will und sich stärken will. Und hier ist das Vertrauen damit gewachsen. Also ich glaube, wenn man über Währung spricht, dann muss man immer diese globalen, also diese im ökonomischen, im Englischen sagt man Safe Haven, also so ein bisschen was wie ein sicherer Hafen. Eine globale Leitwährung ist ein sicherer Hafen. Und davon profitieren die Amerikaner enorm. Und wir Europäer werden klug daran, auch den Euro zu stärken.
Aber welche Folgen hat es, wenn die globale Leitwährung an Wert verliert?
Es ist ganz wichtig, in einer Volkswirtschaft eine sichere Anleihe zu haben, einen sicheren Hafen zu haben. Wie ich das eben mit den Bundesanleihen, mit dem deutschen Staat beschrieben habe. Es ist unglaublich wichtig, dass Investoren, die sagen, ich darf kein Risiko hier mit meinem Geld eingehen, also viele Versicherungsunternehmen sagen, hier, der hat seine Lebensversicherung abgeschlossen oder der möchte jetzt im nächsten Jahr das Geld ausgezahlt bekommen. Ich möchte überhaupt kein Risiko eingehen. Deshalb kaufen so viele diese sichere Anleihe. Und wenn sie weniger sichere Anleihen haben oder diese Anleihen weniger sicher sind, so wie das jetzt im Augenblick in den USA passiert ist, die Leute sagen, die Investoren weltweit, Unternehmen, Lebensversicherer, andere, die letztlich auch unser Geld als Sparerinnen und Sparer, wenn wir denn sparen können, anlegen, ist, ich brauche diese sichere Anleihe. Und wenn die amerikanische Regierung fällt und das Vertrauen in US-Dollar oder US-Staatsanleihe, wenn das verloren geht, dann fehlt es an sicheren Anleihen. Und das kann dazu führen, dass auch die Finanzmärkte instabiler werden, dass viele sagen, oh, das ist uns auch zu riskant mit den USA, aber wo investieren wir dann? Und das ist ein großes Problem des internationalen Finanzsystems, dass es immer weniger dieser sicheren Anleihen gibt, auch in Europa. Beispielsweise Frankreich hat lange Zeit nicht mehr das Top-Rating gehabt, so nennen wir das, also nicht mehr die Top-Einschätzung, dass man sagt, das ist wirklich eine ultimative sichere Anleihe, weil die mittlerweile auch 100% einer jährlichen Wirtschaftsleistung an Staatsverschuldung haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass man Staaten hat, die glaubwürdig agieren, damit es diesen sicheren Hafen gibt. Und wozu das führt, wenn das Vertrauen in eine sichere Leitwährung weggeht, ist, dass Investoren nach Alternativen suchen.
Es gibt natürlich einen Klassiker der vermeintlich sicheren Geldanlage, das ist Gold. Nun ist der Preis vom Gold zum ersten Mal in der Geschichte über die 2000 Dollar gestiegen. Also aktuell sind wir bei etwas mehr als 2000 US-Dollar pro Feinunze Gold. Wenn man jetzt so spielverderberische Sachen macht, wie die Inflation bei historischen Höchstmarken mit einrechnen, dann war der Goldpreis schon mal höher, aber nicht um viel. Also in jedem Fall, das, was wir gerade am Goldpreis sehen, ist schon außerordentlich. Was sagen Ihnen diese Anstiege?
Der starke Anstieg des Goldes sagt mir, dass die Menschen Angst haben. Dass Investoren, Lebensversicherungen, Banken, aber auch Unternehmen und auch Privatpersonen sagen, ich traue nicht wirklich der amerikanischen Regierung, dass sie hier eine verantwortliche Wirtschaftspolitik macht, dass die amerikanische Wirtschaft da schnell wieder rauskommt, dass es dort zu Verwerfungen kommen könnte. Deshalb, ich will noch sicherer sein als US-Dollar und US-Staatsanleihen. Ich gehe in Gold. Das ist der ultimative sichere Hafen. Und das ist, was wir im Augenblick sehen. Also letztlich spiegelt es einen Vertrauensverlust wider und die Sorge, wie es mit der Weltwirtschaft weitergeht. dass man sagt, ja gut, auch der Euro ist für mich nicht wirklich eine Alternative. Es ist jetzt nicht so, dass die Eurozone oder die Europäische Union jetzt hier eine ganz tolle Wirtschaftsleistung aufzuweisen hat. Die sind ja auch am Kämpfen. Dann gehe ich lieber in Gold, in also eine Alternative als Währung.
Aber es ist natürlich auch so, auch in der Vergangenheit sind in solchen Fällen bei Wetten auf Gold große Mengen Geld verloren gegangen. Wenn wir uns etwa die Bewegung des Goldpreises seit der letzten Finanzkrise angucken, ich meine, da war es zeitweise auch schon, also 2011 etwa, also dann eher so bei der Euro-Krise, war der Goldpreis schon mal sehr, sehr hoch. Und wie gesagt, wenn man die Inflation mit reinrechnet, wohl auch ein bisschen höher als jetzt gerade noch. Danach hat sich der Preis halbiert. Inwieweit taugt Gold dann wirklich als eine sichere Anlage?
Na, ich würde jedem Laien, jedem Bürger und Bürgerin, die jetzt nicht wirklich sich sehr gut auskennen mit Finanzmärkten, würde ich davon abraten, jetzt in Gold oder auch in Silber zu gehen, andere Metalle, weil diese Preise einfach so stark schwanken. Und wenn ich kein Profi bin, dann ist das für mich einfach ein enormes Risiko. Weil ich weiß nicht, ja, ist jetzt der Höchststand, aber wird das weiter hochgehen oder wird das dann nicht auch 10-20% mal innerhalb von ein paar Tagen fallen? Und dieses Risiko habe ich weniger bei Währung. Währungen sind stabiler, zumindest die großen Währungen, wie der Euro oder der US-Dollar. Da habe ich mehr Stabilität und laufe nicht dieses Gefahr, dass ich dann viel Geld innerhalb kürzester Zeit verliere. Also ich halte das für ein interessantes Phänomen, darüber zu sprechen, wieso ist der Goldpreis so stark. Das sagt was über Vertrauen aus, aber ich würde jetzt die Menschen davor warnen, zu sagen, oh, das ist doch eine gute Idee, sondern das ist eigentlich reine Spekulation. Man kann sie erklären, aber trotzdem ist es extrem unsicher.
Eines ist sicher. Die Folge nächste Woche fällt, wie gesagt, aus. Wir gönnen uns eine Art Mini-Sommerpause. Die Woche darauf, also am 19. August, sind wir wieder für Sie da. Erstmal soweit, Herr Fratscher. Besten Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Graden.
Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der bekannte Aufruf. Sie wissen natürlich, dass Sie einen Podcast hören, aber vielleicht gibt es in Ihrem Umfeld noch Menschen, die diesen Podcast noch nicht hören oder vielleicht noch nie etwas überhaupt von Podcasts gehört haben. Falls ja, helfen Sie diesen Menschen. Diesen Podcast können Sie jedenfalls auf sämtlichen gängigen Podcast-Plattformen hören und natürlich auch gerne abonnieren. Wenn Sie außerdem eine Frage oder Anregung für uns haben, freuen wir uns immer über eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.